SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe unseres SkyTail-Podcast. An dieser Stelle informieren wir Sie üblicherweise über die aktuellen Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche aus dem Internet der letzten 14 Tage. Heute aber erwartet Sie hier aus gegebenen Anlass ein Special. Jedes Jahr am ersten Donnerstag im Mai ist nämlich der Weltpasswort-Tag, der uns daran erinnern soll, die Sicherheit im Netz nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Weshalb wir dann auch heute mal über Passwörter sprechen wollen. Mit mir am Mikrofon ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte, Passwortfachmann und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, bevor wir starten, möchte ich gerne noch auf eine Aktion hinweisen. Anlässlich des Weltpasswort-Tages veranstaltet die SkyTail Akademie für IT-Sicherheit nämlich ab dem 3. Mai eine IT-Security-Week.
SkyTail IT-Security-Week.
Richtig, so ist das. Also das Ziel des Weltpasswort-Tags ist ja eigentlich, sich Gedanken über das Thema zu machen und möglichst jedes Jahr auch ein Stückchen besser zu werden. Und wir haben uns da zahlreiche Aktionen ausgedacht. Es gibt dann täglich neue Infos und Anleitungen zum Thema IT-Sicherheit. Und alles in allem ist das tatsächlich ein kostenloses, kleines IT-Security-Training. Und wer möchte, kriegt dann auch tatsächlich noch ein Abschlusszertifikat obendrauf ausgestellt.
Und schließlich wartet da auch noch ein ganz spezielles IT-Security-Week-Angebot. SkyTail-Kunden, die bis zum 14. Mai 4 Kursmodule buchen, bekommen das Passwortmodul kostenlos. Und dass eine Schulung bzw. Nachschulung in Sachen Passwort leider immer noch ein wichtiges Thema ist, das sieht man ja schon an der Tatsache, dass auch im letzten Jahr wieder die Passwörter 12345, 12345678 und, rate mal, tatsächlich auch Passwort erneut die Hitparade der beliebtesten Passwörter in Deutschland angeführt haben.
Ja, man kann es kaum glauben. Ne? Wir sprechen ja auch in fast jedem Podcast an dieser Stelle darüber, aber es ist anscheinend immer noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, richtig. Erst kürzlich hatten wir hier auch davon berichtet, dass Hacker 3,2 Milliarden Passwörter zum Download für alle ins Netz gestellt hatten. Und in Erinnerung ist mir auch noch gut eine Meldung aus dem letzten Jahr von einem Hack bei Nintendo, bei dem 300.000 Konten durch nicht autorisierte Logins kompromittiert worden waren und wo es dann auch hieß, dass besonders Zugänge mit schwachen Passwörtern betroffen waren. Max, wie bekommen Hacker überhaupt einen nicht autorisierten Zugang zu Konten mit einem schwachen Passwort?
Brute Force und Wörterbuchtechnik.
Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man so einen nicht autorisierten Login quasi durchführen kann. Sprich, man kann hergehen und versuchen, einfach alle möglichen Kombinationen von Passwörtern auszuprobieren. Also beispielsweise das Passwort A, Passwort AA, AAA und so weiter und so weiter. Mhm. Alles wirklich durchprobieren mit blanker Gewalt. Deswegen heißt das Ganze auch Brute Force Angriff. Und nicht alle Websites haben dann wirklich einen Schutz dagegen. Also man könnte ja auch sagen, nach 10 Mal wird das entweder gesperrt, was aber auch genauso nervig ist, weil dann ich einfach dein Konto sperren könnte, indem ich 10 Mal ein falsches Passwort eingebe. Oder andere Variante, es dauert dann einfach immer länger oder man braucht irgendwie noch einen zweiten Faktor dazu, ne, man muss sich per E-Mail nochmal authentisieren oder was auch immer. Das zweite ist, neben dem Brute Force gibt es noch sogenannte Wörterbuchangriffe. Man könnte jetzt zwar meinen, dass zum Beispiel das Passwort Maria 2012 ein ganz tolles Passwort ist, weil es länger ist als 8 Zeichen und weil es 3 aus 4 möglichen Typen oder Zeichentypen hat. Also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern hat es. Und dann könnte man noch, der vierte wäre noch Sonderzeichen nehmen. Also es hat 3 aus 4, aber letztendlich ist das trotzdem nicht gut, weil sich das aus 2 Begriffen zusammensetzt. Einmal natürlich Maria, was man in jedem Wörterbuch findet, und der Jahreszahl 2012. Dann gehen die Hacker letztendlich her und gehen so ein Wörterbuch durch und dann gibt es noch so ein paar Variationsregeln, dass man sagen kann, okay, häng doch mal an diesen Buchstaben oder an dieses Wort hinten was dran und dann kann man das umso schneller durchprobieren. Also letztendlich ist das deutlich schneller als ein Brute Force Angriff. Findet aber eben nur die Wörter, die wirklich auch in dem Wörterbuch stehen, mit einigen Varianten.
Und das wird natürlich alles automatisiert vorgetragen. Also die tippen das jetzt nicht alles ein, sondern das macht ein Computer für die, der innerhalb von Sekunden dann Tausende von möglichen Begriffen durchexerziert, ne?
Millionen, ja, genau.
Und sind diese Konten erstmal geknackt, dann tauchen diese Passwörter meistens auch in den gerade genannten Sammlungen, den Breaches, auf.
Breaches.
Ja, über Breaches haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Also, dass irgendwo Sammlungen von Benutzernamen und Passwörtern auftauchen. Vor 2 Monaten gab es ja unter anderem den, ich würde mal sagen, Superlativ von Breaches, also die Compilation of Many Breaches, also Comp genannt. Dabei wurden dann über 3 Milliarden Passwörter aus den unterschiedlichsten Breaches zusammengestellt. Das Problem ist halt letztendlich, wenn man gleiche Passwörter verwendet an mehreren unterschiedlichen Stellen und dann kommt es an einer Stelle wirklich raus, dann kann ich natürlich als Hacker hergehen und das auch automatisiert versuchen. Hast du jetzt bei Amazon das gleiche Passwort, hast du bei Google das gleiche Passwort oder bei deiner Bank oder was auch immer? Letztendlich, was sich da empfiehlt, ist zum einen natürlich unterschiedliche Passwörter, haben wir auch schon drüber gesprochen, oder eben zusätzlich dazu zu schauen, auf Webseiten wie zum Beispiel Have I Been Pwned heißt das, nachzusehen, war mein Passwort bei diesem Breach mit dabei oder eben nicht. Dann habe ich zwar nicht die hundertprozentige Gewissheit in der einen Richtung, aber zumindest kann man sich dann ein bisschen sicherer fühlen.
Und nun ist ja aber auch nicht Passwort gleich Passwort, was die Gefahrenlage angeht. Es sei denn, man verwendet auf jeder Plattform immer dasselbe Passwort, was man ja nun wirklich niemals, nie, auf keinen Fall niemals machen sollte.
Kritische Passwörter.
Richtig, ja. Und zusätzlich sollte man noch unterscheiden zwischen kritischen und weniger kritischen Passwörtern. Also ich würde mal sagen, zu den kritischen Passwörtern gehören Dinge, gut, ganz offensichtlich Bankdaten, da geht es um Geld, ne? Oder wenn man irgendwo ein Aktiendepot hat oder Kryptobörsen oder was auch immer. Oder auch ganz wichtig, der E-Mail-Account.
Warum da?
Ja, wenn du jetzt mal überlegst, du hast irgendwo dein Passwort vergessen für irgendeinen Online-Shop, was machst du? Du drückst auf, ich habe mein Passwort vergessen und dann wird dir eine E-Mail zugeschickt mit dem neuen Passwort oder mit einem Link, wie du dein Passwort wieder zurücksetzen kannst. Und insofern ist das nicht zu unterschätzen, die Wichtigkeit dieses E-Mail-Accounts. Und ansonsten kann man eben hergehen, das ist auch tatsächlich einem guten Freund von mir schon passiert, Passwörter werden dann irgendwo zurückgesetzt und dann wird erstmal fröhlich eingekauft bei irgendwelchen Online-Händlern. Man hat Zugriff auf private Daten in der Cloud, möglicherweise im schlimmsten Fall noch irgendwas mit dem Arbeitsplatz. Und ja, und insofern ist das E-Mail-Passwort schon wirklich ein sehr zentrales und sehr wichtiges Passwort.
Aber dann sind ja auch meine Passwörter bei Facebook oder Google oder so besonders wichtig, weil ich mich ja da auch mit denen einloggen kann. Da wird ja immer wieder angeboten, loggen Sie sich mit Ihrem Facebook- oder Google-Account ein. Ist das jetzt eigentlich sicher oder sicherer als mit einem eigenen Passwort?
Single Sign-On.
Ja, dieses Schema nennt sich Single Sign-On. Also wenn ich dann bei Facebook, Google oder Amazon schon angemeldet bin, kann ich diese Anmeldung auch auf andere Websites übertragen. Hat dann den Vorteil, ich muss mir nur ein einziges Passwort merken und gleicher Vorteil, ich muss mich tatsächlich auch nur einmal anmelden und kann dann sagen, ich bin ja bei Facebook schon angemeldet, deswegen Single Sign-On. Aber gut, was heißt schon sicherer? Ne? Das hängt am Ende von deinem Single Sign-On-Passwort ab. Zum einen heißt das ja, wenn dein Facebook-Passwort geknackt ist, dann kommt man natürlich bei deinen übrigen Diensten auch mit rein. Und zum anderen gibt es da potenziell auch noch einige andere Schwachstellen, wie zum Beispiel Cross-Site-Scripting oder Cross-Site-Request-Forgery. Ja, ich weiß, das wird hier ein bisschen sehr technisch. Das wollen wir hier in diesem Podcast jetzt gar nicht so weit ausführen. Heißt aber, ein Angreifer kann das ausnutzen, dass du jetzt bei Facebook oder Google schon angemeldet bist, schickt dir einen getarnten Link und kann dann eventuell auch deine Anmelde-Session übernehmen, also deine Sitzung, wo du jetzt gerade angemeldet bist, und sich dann als du ausgeben, also wirklich Identitätsdiebstahl. Gut, das setzt jetzt tatsächlich zusätzlich noch eine Schwachstelle bei einem der Anbieter voraus, aber ja, wie gesagt, das geht jetzt für diesen Podcast vielleicht schon ein bisschen zu weit.
Okay, und was mache ich jetzt mit meinen kritischen Passwörtern?
Ja, wichtig ist tatsächlich, dass du dir erstmal klar wirst, was sind denn überhaupt deine kritischen Passwörter? Also du solltest dir wirklich mal eine Liste erstellen und gerade diese kritischen Passwörter ungefähr einmal pro Jahr mindestens ändern.
Ja.
Das heißt, du machst dir irgendwie eine Wiedervorlage oder machst das immer, wenn dieser Weltpasswort-Tag ist beispielsweise. Und da sollte man dann wirklich besonders einzigartige oder besonders sichere Passwörter verwenden. Also die auf gar keinen Fall irgendwo gleich mit irgendwelchen anderen verwenden.
Womit wir dann beim Thema, wie sieht ein sicheres Passwort aus, sind. Was ist da besser, ein besonders langes oder ein besonders kompliziertes Passwort?
Das sichere Passwort.
Also ich würde sagen, grundsätzlich geht Länge vor Komplexität. Wir hatten ja jetzt eben auch das Thema Brute Force. Und wenn man das jetzt einmal hochrechnet, wie lange man braucht für ein 8-Zeichen-Passwort und für ein 10-Zeichen-Passwort. Das steigt quasi, ja, ich sag mal, exponentiell an. Und insofern geht da Länge tatsächlich vor Komplexität. Und Nichtsdestotrotz sollte man versuchen, ja, wie ich schon gesagt habe, diese 3 aus 4 so ein bisschen zu berücksichtigen, keine Begriffe aus dem Wörterbuch zu nehmen.
Aber lange Passwörter, also ich kann sie mir ehrlich gesagt nicht so besonders gut merken. Da ist ein prägnantes, kurzes doch irgendwie einfacher.
Passwortsätze.
Ja, mag einfacher sein, aber ja, das einfachste Vorgehen, tatsächlich sich auch längere Passwörter gut merken zu können, sind sogenannte Passwortsätze. Du sagst also einen Satz wie zum Beispiel, ich kann mir dieses blöde Passwort für Amazon nicht merken, Ausrufezeichen. So, und jetzt nimmst du davon immer die Anfangsbuchstaben inklusive der Groß- und Kleinschreibung und hast am Ende noch ein Ausrufezeichen mit dabei, noch ein Sonderzeichen. Und dann sollte man halt schauen, dass man eine gute Länge erreicht, dass man vielleicht so 14 Zeichen hat, dann ist man relativ gut dabei. Und wenn man diesen Satz sich dann merkt, dann muss man sich natürlich einen prägnanten Satz einprägen, dann kann man das relativ gut und schnell eigentlich auch tippen.
Und was ist, wenn ich mir stattdessen so eine Art Schema ausdenke, um auf den inzwischen ja hunderten von Plattformen, wo ich unterwegs bin, ein jeweils anderes Passwort nutzen zu können?
Passwortschemata.
Ja, geht auch, wird auch häufig empfohlen oder auch häufig gemacht. Also beispielsweise sowas wie Spotify, Dollar, 1, 2, 3, 4, 5 oder dann habe ich das gleiche Schema bei Amazon, dann heißt es Amazon, Dollar, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hat den Vorteil, es ist relativ einfach zu merken. Du musst dir eigentlich nur dieses Dollar 1, 2, 3, 4, 5 merken, schreibst den Dienstnamen davor und alles gut. Haken ist natürlich, wenn es jetzt wirklich mal wieder so ein Passwort-Breach gibt und jemand kommt auf das Klartext-Passwort, zum Beispiel Spotify, Dollar 1, 2, 3, 4, 5 oder meinetwegen auch gern bei irgendeinem kleinen und unbedeutenden Online-Händler, wo du einmal nur was bestellt hast, dann kann man natürlich auf dieses Schema kommen. Wenn es einfach heißt Online-Händler, Dollar 1, 2, 3, 4, 5, kann man das auch bei Amazon mal ausprobieren. Ein bisschen trügerische Sicherheit gibt es da in dem Punkte, als dass man das eigentlich nur mit Menschenverstand, sag ich mal, ausprobieren kann. Da gibt es jetzt nicht unbedingt Skripte dafür, die das wirklich automatisiert schnell durchprobieren können.
Aber nun bietet mir Google zum Beispiel auch an, mir von sich aus besonders komplexe Passwörter vorzuschlagen und diese dann für mich zu speichern, was ja dann auch den Vorteil hat, dass man die dann auf sämtlichen anderen Geräten auch hat, weil die ja synchronisiert werden. Was hältst du denn davon? Ist das eine Alternative?
Passwort speichern mit Google.
Ist auf jeden Fall eine Alternative. Gut, ich meine, ich muss dann halt Google vertrauen, dass sie damit nichts Böses anstellen. Aber Google sagt ja von sich selbst auch immer, don't be evil, wie sie behaupten. Ja, gut, davon mal abgesehen, Scherz beiseite, sind die Passwörter dann wirklich an einer zentralen Stelle gespeichert. Sprich, wenn diese Datenbank wirklich mal gehackt sein sollte, sind alle deine Passwörter betroffen. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass derartige Passwortdatenbanken wirklich auch relativ gut gesichert sind. Aber nichtsdestotrotz, ja.
Und wie sieht's aus, wenn irgendjemand Zugang zu meinem Rechner bekommt? Ich meine, da speichert Google ja auch alle Passwörter ab und ich kann die auch zumindest auf einem Rechner auch im Klartext sehen. Ist das nicht gefährlich?
Das kann natürlich wirklich noch ein zusätzliches Risiko sein. Also wenn du jetzt wirklich einen Trojaner bei dir auf deinem Rechner hast, dann hat man schon die Möglichkeit, das ist natürlich jetzt auch von Rechner zu Rechner unterschiedlich auf jeder Installation. Teilweise ist es dann vielleicht nochmal durch einen Fingerabdruck geschützt oder dass man nochmal sein Passwort eingeben kann. Aber klar, die Gefahr gibt es natürlich auch, wenn du das an zentraler Stelle gespeichert hast und auf deinem Rechner ist es auch synchronisiert, dass man es direkt von da einfach auslesen kann.
Also bis jetzt sind wir an der Stelle, wo es immer heißt, das ist eigentlich ziemlich sicher, aber es gibt immer ein Aber bei der ganzen Geschichte, ne? Also jetzt schiele ich mal gerade auf deinen Stichwortzettel und sehe da den Begriff Passwortkarte mit Ausrufezeichen. Also ich kenne das als Karte, so dicht bedruckt mit Buchstaben und Zahlen und Koordinatensystem, womit ich mir dann so ein Passwort bilden kann. Aber da muss ich mir wieder Einstiegspunkt, Weg und Ausstiegspunkt merken. Also zum Beispiel F4 Einstiegspunkt, dann 2 links hoch, 5 nach rechts und 3 wieder runter und dann D10 wieder raus. Also ich finde, das ist ja noch komplizierter, als mir ein langes Passwort zu merken.
Passwortkarten.
Naja, also das ist eher was für die, ich sag mal, optischen Menschen unter uns. Einige mögen ja auch wirklich tatsächlich Muster, um ihr Handy zu entsperren. Also so eine Passwortkarte hat tatsächlich den Vorteil, die kann man immer mitnehmen, die kann man auch vor sich hinlegen, auf dem Schreibtisch liegen lassen. Wir haben uns auch so eine eigene SkyTail-Passwortkarte erstellt, die wir dann im Rahmen der IT-Security-Woche auch anbieten. Die kann man dann selbst ausdrucken oder in Form von einer Postkarte bei uns auch anfordern. Und die kann man dann auch tatsächlich, und das ist ja wirklich das Schöne dabei, das erzeugt auch so ein bisschen Awareness, die kann man eben auch an Freunde verschicken. Deswegen wirklich auch als Postkarte bei uns. Ich würde mir jetzt auch Passwortkarten nicht unbedingt so vorstellen, dass ich mir für jedes Konto wirklich ein eigenes neues Muster erzeuge und dann merke. Sonst wärst du ja auch wirklich verrückt und dann sagst du, ah, warte mal, für das Amazon-Passwort bin ich dann 3 nach rechts gegangen und dann nach unten. Nee, sondern wirklich eher, dass man sagt, ich nehme ein gutes Passwort als, sag ich mal, Master-Passwort für meinen Passwort-Safe.
Dass du immer denselben Weg auf der Karte nimmst für den Safe.
Richtig, also ihr erstellt mir ein gutes Passwort, was dann wirklich, ich sag mal, 14 Zeichen hat oder vielleicht noch ein bisschen länger, wenn ich es ganz sicher haben möchte. Und das merke ich mir, präge mir das gut ein und nehme das dann als Zugang, als das Startpasswort für meinen Passwort-Safe.
Nerdwissen nebenbei, 80% aller Handy-Muster fangen in der Mitte an. Deins wahrscheinlich auch, ne?
Also ich habe ja eine 6-stellige Zahlenkombination.
Okay, aber die meisten, die ein Muster auf dem Handy einzeichnen, fangen wirklich in der Mitte an. Ich habe mich auch ertappt gefühlt und es gleich geändert. Womit wir dann auch schon gleich beim nächsten Stichwort wären, die Passwort-Saves. Ist das dasselbe wie ein Passwort-Manager?
Passwort-Safe und Passwort-Manager.
Ja, grundsätzlich schon. Also es gibt unterschiedliche Markennamen oder Typen. Passwort-Manager, Passwort-Safe, Passwort-Vault oder was auch immer, Tresor. Mhm. Also der Sinn ist letztendlich der, es ist eine in der Regel wirklich auch verschlüsselte Datenbank für deine Passwörter. Also nicht einfach eine Textdatei oder eine Excel-Datei, wo du dann drin stehen hast, hier Amazon-Passwort ist so und so mit dem Usernamen, sondern wirklich das Ganze ist verschlüsselt. Und der Schlüssel zu diesem Passwort-Safe ist letztendlich das Passwort, über das wir gerade gesprochen haben, dieses Master-Passwort. Mhm. Vorteil ist, du musst dir nur ein einziges Passwort merken, einmal dieses Master-Passwort und da ist dann wirklich alles drin. In der Regel haben die Passwort-Saves oder Passwort-Manager auch noch Zusatzfunktionen, die können dir wirklich auch ein sicheres neues Passwort erstellen, also ein zufälliges. Du sagst dann, komm, gib mir einfach eins mit 16 Zeichen oder komm, 32 ist egal, musst du dir eh nicht merken. Und er erzeugt dann wirklich ein zufälliges Passwort für einen Account und das kannst du dann nutzen und irgendwo bei der Webseite eintragen und als neues Passwort erstellen.
Ja.
Und ein schöner Nebeneffekt von den Passwort-Saves ist letztendlich, das schafft auch Transparenz. Das heißt, du siehst auch, wo du überall Konten hast und falls du tatsächlich mal bei so einem Breach oder Leak dabei bist, hast du auch die Gewissheit, welches Passwort betroffen war. Also zum Beispiel habe ich mal so E-Mails bekommen, ja, wir haben dich ausspioniert, wie du am Rechner gesessen hast, wir haben Fotos mit dir von der Kamera gemacht und übrigens dein Passwort haben wir auch abgegriffen, das ist so und so. Und dann stand das da tatsächlich im Klartext. Und dann habe ich mal in meinem Passwortmanager nachgesehen und festgestellt, jo, das war tatsächlich eins von meinen Passwörtern und zwar von dem LinkedIn Passwort Breach, das war, ich glaube, schon 2012 oder so, schon Ewigkeiten her, aber das geistert immer noch rum und wenn ich das jetzt nicht geändert hätte, habe ich schon direkt nach dem Breach gemacht, aber hätte ich es nicht geändert und würde das immer noch nutzen, vielleicht auch für andere Dienste, dann hätte ich natürlich auch Angst bekommen in dem Moment. So konnte ich sagen, ja, stand in meiner Passworthistorie drin, habe ich aber geändert am so und so vielten, das wird da alles mitprotokolliert, also alles gut.
Ja, ich mache das auch immer so, dass ich regelmäßig in diese Have I Been Pwned-Datei reingucke, ob irgendwas mal wieder geknackt worden ist. Und wenn da irgendwie Gefahr ist, dass da ein von meinen Konten dabei ist, dann ändere ich auch sofort das Passwort. Das taucht dann zwar später immer noch wieder auf, dann heißt es hier, diese E-Mail-Adresse ist geknackt worden, aber ich weiß, ich habe das Passwort ja schon vor Jahren geändert, deswegen muss man sich da keine Sorgen mehr machen. Deswegen immer mal wieder reinschauen bei Have I Been Pwned und da ist man schon ein bisschen sicherer. Aber das Passwort, was ich jetzt nutze für diesen Passwort-Safe, das muss ich ja dann doch hüten wie so ein Augapfel. Ne? Wenn das nämlich mal weg ist oder gehackt, dann hat man ein echtes Problem. Ne?
Klar, wenn das weg ist, ist doof. Ne? Also dann musst du halt überall deine Passwörter zurücksetzen lassen, damit du auch wieder reinkommst. Das kann auch beliebig nervig werden. Deswegen ist es auch wirklich extrem wichtig, regelmäßig Backups von dieser Datenbank anzulegen, damit wirklich diese Passwort-Datenbank nicht auch noch weg ist. Mhm. Aber wenn dein Passwort geklaut ist, ja, ist vollkommen klar, ne, ist es noch schlechter, das liegt ja auf der Hand.
Und da gibt es dann auch sicher verschiedene Passwort-Saves oder Passwort-Manager auf dem Markt. Gibt es da welche, die du empfehlen kannst oder welche, von denen du abrätst?
Ach, da gibt es tatsächlich so einige mittlerweile. Das reicht dann von kostenlosen Angeboten wie zum Beispiel KeePass, das ist sehr verbreitet mit Doppel-E, KeePass oder Bitwarden. Die musst du aber tatsächlich selbst managen, ne? Also Stichwort Backup, wie wir schon gehört haben, oder auch Gerätesync, da muss man sich selbst ein bisschen was zu einfallen lassen. Und das reicht dann bis hin zu bezahlten Tools wie zum Beispiel OnePassword, Dashlane, LastPass oder StickyPassword. Da gibt es schon wirklich gute Angebote mittlerweile. Am Ende musst du dann tatsächlich für dich selbst entscheiden, was für Features du haben möchtest, wie viel Geld du dafür ausgeben möchtest. Das liegt irgendwo alles so zwischen 20 bis 50 Euro so um die Ecke. Und gut, Hauptsache ist, du nutzt diese Dinger und schreibst dir deine Passwörter nicht irgendwo auf.
20 bis 50 Euro im Jahr oder einmalige Zahlung?
Ist sehr unterschiedlich. Also teilweise ist das wirklich einmalig, teilweise ist das tatsächlich so ein Abo, weil das ein Cloud-Dienst ist, der sich auch mit deinem Handy synchronisiert, dass du auf allen Geräten das zugreifen kannst.
Also ich selber nutze ja für alle Konten, bei denen viel dran hängt, also zum Beispiel Geld, andere Konten oder Dienste oder dergleichen, also Konten wie Google, Apple, Microsoft, PayPal oder wie die alle heißen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, oder heißt das eigentlich Zwei-Faktor-Authentisierung? Weiß ich gar nicht.
Zwei-Faktor-Authentisierung.
Jein. Also Authentisierung ist das Ausweisen. Ne? Also wenn du dich jetzt als Matthias Steinwachs ausgibst, ist das Authentisierung. Und Authentifizierung ist dann der Vorgang des Systems, was das System quasi daraus macht, indem es dann prüft, ja, ich vergleiche das mit meinem gespeicherten Passwort oder mit irgendwelchen biometrischen Daten oder was auch immer. Und ja, zweiter Faktor ist dann also irgendetwas über das Passwort hinaus. Also klassischerweise gibt es so drei Faktoren, die man nutzen kann. Entweder was man hat, also zum Beispiel dein Handy kannst du nehmen als Ausweis, ne, indem da irgendwelche Tokennummern generiert werden, indem man eine SMS bekommt oder was auch immer. Mhm. Oder eine Kreditkarte tatsächlich mit einem Chip drauf. Etwas, was du weißt, also ein Passwort, eine PIN-Nummer oder eben auch das Muster, über das wir eben gesprochen haben. Oder dritter Faktor, etwas, was man isst, also irgendwas Biometrisches, sei es dein Fingerabdruck, Iris-Scanner, Handvenenscanner, Stimmerkennung und so weiter und so weiter.
Also es gibt, wie du jetzt gerade gesagt hast, verschiedene Möglichkeiten für den zweiten Faktor. Ich kann mir zum Beispiel eine SMS schicken lassen oder einen sogenannten Authenticator einsetzen. Für mein Konto habe ich zum Beispiel einen TAN-Generator, da gibt es so einiges. Lass uns doch mal mit diesem Authenticator beginnen. Was ist das? Wie funktioniert das? Welche gibt es da und wie sicher ist die Methode?
Authenticator.
Also die Authenticators, die nutzen eigentlich diese klassischen One-Time-Passwords. Also das gab es schon eine ganze Weile. Von RSA gab es da so kleine Token, die erzeugen quasi einmal pro Minute oder alle 30 Sekunden, ist sehr unterschiedlich, einfach eine neue, meistens sechsstellige Ziffernfolge. Und die erzeugen das nicht zufällig, sondern es gibt einfach, wenn die gebaut werden oder wenn die initialisiert werden, gibt es einen Startwert, so ein sogenanntes Seed. Und daraus werden dann immer Werte nach einer festen Funktion, meistens so eine Hash-Funktion, abgeleitet. Und die Webseite, an der du dich authentisieren möchtest, hat dann quasi diesen gleichen Startwert für dich gespeichert und hat dann auch die Funktion und kann daraus letztendlich den gleichen Ziffernwert errechnen. So, und dann wird einfach geguckt, ist der Ziffernwert gleich auf beiden Seiten? Und ja, dann darfst du rein in Kombination mit deinem Passwort. Und solange dieser Seed nicht liegt, also das ist bei diesen RSA-Token, die ich eben erwähnt habe, tatsächlich auch mal passiert, bei einem Breach ist diese Methode tatsächlich auch sicher. Also du kannst zum Beispiel auch mein One-Time-Passwort sehen, wenn ich das eintippe, das ist gar nicht schlimm. In der nächsten Minute habe ich ja sowieso ein neues. Ja. Und das ist auch nie für sich allein gültig, selbst wenn du jetzt mein One-Time-Passwort klauen würdest. Das ist nur in Kombination mit deinem Passwort auch tatsächlich gültig.
Okay, also ich gestehe, dass ich da doch lieber auf einen Code per SMS zurückgreife. Ist wahrscheinlich reine Bequemlichkeit. Also Code von meiner Smartwatch ablesen, eintippen, fertig, kein Rumgefummel am Smartphone mit so einer App. Aber sollte ich vielleicht mal überdenken, ich gebe es zu. Ist denn das SMS-Verfahren, was ich dabei nutze, wirklich auch sicher? Also Stichwort SIM-Swapping.
SIM-Swapping.
Naja, also das SMS-Verfahren ist halt insofern sicher, als dass die SMS grundsätzlich nur an deine Handynummer verschickt werden. Die ist ja grundsätzlich auch durch deine SIM-Karte wirklich identifiziert. Mit SIM-Swapping, das ist eben so ein Angriff, so ein Betrugsversuch, da versucht man aber dann wirklich eine neue SIM-Karte passend zu deiner Nummer zu erhalten. Ganz einfach, indem man beim Provider anruft und ganz einfach danach fragt. Also simpler Identitätsdiebstahl. Man braucht dann häufig nur ein paar wenige Details, wie zum Beispiel Geburtsdatum, Adresse, IBAN und so weiter. Und dann sagt man einfach, man braucht eine neue SIM, die alte ist verloren gegangen oder ja, ich habe jetzt ein neues Handy, da ist eine neue Form für die SIM-Karte vorgesehen und deswegen brauche ich jetzt einfach eine neue SIM-Karte, die mir geschickt werden muss. Die Provider haben mittlerweile auch natürlich Sicherheitsmechanismen, die genau das verhindern sollen. Aber das Beste ist natürlich, man geht her und vergibt bei seinem Provider ein Kundenkennwort. Dann können solche Aktionen damit auch wirklich geschützt werden. Aber mit dem Thema Kennwort drehen wir uns ja dann wieder im Kreis eigentlich.
Ja, ich wollte gerade fragen, was muss ich beachten bei dem Kennwort? Nein, wollte ich nicht. Aber wer noch mehr zum Thema Passwörter erfahren will, der schaut einfach mal in der SkyTel Security Week auf die SkyTel Webseite oder bei SkyTel Facebook vorbei. Dort gibt es dann täglich neue Infos. Max, dir vielen Dank für deine Ausführungen und Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher.
Tschüss, Matthias.
SkyTel, Online-Akademie für IT-Sicherheit.